nehme mal an, jeder weiß, wie die Poete aussieht in relativistischer Form. Also der Witz ist ja, dass die Feldstärken, also statt E und B, haben wir ein elektrisches und was ein magnetisches Feld ist, das ist sowieso abhängig vom Bezugssystem. Also eine Zerlegung in E und B-Komponenten, sollte man vielleicht besser sagen, die ist, die ändern sich ja unter Lorentz-Trappos. Aber jedenfalls sind das die physikalischen Feldquoten. Also die kann man messen, zum Beispiel indem man irgendwelche Kräfte auf Probeladungen misst. Aber die lassen sich halt herleiten aus dem Vektorpotential oder aus dem Skalar und einem Dreiervektorpotential in vierdimensionaler Form. Hat man halt, oder ergeben sich dann diese Feldstärken E und B als antisymmetrischer Tensor eines Vektorfeldes. Und jetzt machen wir erstmal freie Felder. Kennt ihr das? Weil sonst kann man das auch nochmal in 3 plus 1 und das nochmal herleiten. Also der Witz ist, es gibt zwei Arten Maxwell-Gleichungen, zwei homogene und zwei inhomogene, falls es größere Quellen gibt oder Ladungen. Und diese homogenen Gleichungen, das sind sozusagen Nebenbedingungen in Felder. Und die erfüllt man halt, indem man diese vier Potential oder ein Vektorpotential einführt. Und die Feldstärken, die verbergen sich dann hier in diesen antisymmetrischen Tensoren. Also zum Beispiel hat man ja dann, wenn das in Raum und Zeit aufspaltet, das F 0 μ, da muss man jetzt nur wieder aufpassen mit oben und unten Indizes. Da machen wir es mal so rum. Das ist wenigstens schon mal ein Index oben. Das wäre dann das hier. Wo ist es? A.
Minus O.
Ach, das Mü. Jawohl, das Mü muss hoch. Also, dann muss man sich erinnern, dass das. Null. Das ist das normale, mit der Dreierschreibweise, das ist der normale Vektor mit Indizes U. Der normale Vektor A und D mü, Index unten, das ist D nach Dx mü oben. Das ist entsprechend dt nach. Muss man mal aufpassen mit dem Vorzeichen. Und jetzt habe ich hier ein d-Mü-Index oben. Also das f mü. Wenn ich das wieder in dieser 1 plus 3 d-Schreibweise schreibe, ist der für mü gleich 0, kommt natürlich 0 raus. Und für den Dreieranteil habe ich hier ein Plus dt a und ein Minus d oben mü, aber d oben mü ist Minus d unten mü, also ein Plus nach da a0. Und Index a0 unten, ist dasselbe wie a0 oben. Metrik, also ist das hier oben dann minus g, also 0. Und FAB
das Ganze d a a b minus d b a a. Und ja, das hier ist dann sowas wie, wenn ich jetzt alle Indizes nach oben schreibe, Epsilon A, B, C. Ja, und das Rotation von A oder Laplace-Kreuz A ist halt B. Ja, also verbergen sich hinter diesen Feldstärke- oder Faraday-Tensor nichts anderes als die elektrischen und magnetischen Feldstärken. Ja?
Aber das hätten wir doch jetzt auch ausrechnen können, wenn beide Dimensionen.
Klar. Ist wurscht. Man kann die immer ja hoch und runter.
Warum haben wir das dann hochgezogen?
Ich dachte, erstmal spart sich ein paar Vorzeichen, aber offenbar, ja. Also es ist immer eine Viecherei, dass man die Vorzeichen richtig kriegt. Aber egal, also jedenfalls, ja, das ist offenbar schon mal die Feldgleichung. Und jetzt brauche ich noch die anderen, also die inhomogenen Maxwell-Gleichungen. Und die sind dann... Ja, wenn ich jetzt ein J hätte, stünde hier ein J, also wo das der J ist ja immer die Nullkomponente, die Ladungsdichte und Vektor J die Stromdichte. Jetzt setzen wir die aber Null. Naja, jetzt setze ich da, oder nee, lassen wir es ruhig stehen. Also das ist ganz klar, was jetzt passiert, weil jetzt setze ich mal hier die Definition für F mü nü ein. Ja, dann kriege ich ein Del mü, das ist ein Box. Jetzt habe ich alle Indizes oben hingeschrieben und hier kriege ich ein D mü. Und da sieht man, was passiert, wenn man das jetzt Fourier transformiert. Oder ich schreibe es nochmal hin, also das dA μ schreibe ich halt jetzt als Fourier-Trafo, D4P. Und naja, da sehe ich, was passiert. Natürlich auch J. Das ist dasselbe, nur halt hier steht natürlich J-Zwittel. Und naja, dann kriege ich also eine Gleichung J-Zwittel mü gleich. Jede Ableitung, also das Box ist ja Del Kovariante Divergenz sozusagen. Ja, wo das der normale Laplace-Operator ist und das Ding ist der D'Alembert-Operator. Also, das sind einfach Ableitungen nach x und wenn ich die hier drauf anwende, kommen immer IPs runter oder minus IPs. Also steht hier minus p Quadrat a nü, das will ich aber schreiben als a nü. Brauche ich hier ein G mü nü a mü. Und was kommt hier hin? Da kommt ein, dann kommen auch zwei minus Is runter, also kriege ich ein Plus. Und hier steht dann P mü a mü und natürlich Twiddle. Und ja, dann sehe ich schon, was passiert. Dann kriege ich nämlich hier minus ich schreibe es erstmal so hin, p Quadrat, dann gibt es ein t Theta mü mü. Wobei dieses Theta, das ist der Projektor auf vierdimensional, ja, also auf die Komponenten eines Vektors, die vierdimensional transversal zu P sind. Also Theta. Da sieht man schon, was passiert. Weil offensichtlich dieses Theta mü mü P, P mü gibt offensichtlich 0, ja, weil das halt gerade vierdimensional ein Projektor ist, auf vierdimensional senkrecht auf P stehende Vektoren, also ist dieses Ding nicht invertierbar. Das heißt, ich habe erstmal keinen Propagator. Ja, also dieses Ding hier, dieses P Quadrat Theta mü mü, ist nicht daraus folgt, es gibt keinen Propagator. Ja, und das ist natürlich der freie Propagator für ein freies Feld. Also es ist schon schlecht, wenn man schon keinen Propagator hat für die Störungsrechnung. Aber woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass das A als solches nicht, dieses A-μ als solches kein physikalisches Feld. Weil also die physikalischen messbaren Felder sind E und B. Und jetzt ist es klar, also der Grund ist, ich kann jederzeit, wenn ich ein A μ habe, folgen daraus Felder E und B. Aber ich kann E und B halt auch aus anderen Feldern gewinnen, indem ich einfach sage, ich nehme ein altes Feld und addiere dazu ein Vierergradientenfeld von einem Skalar. Und dann sehe ich, wenn ich hier das d mü a mü minus d mü a mü ausrechne, verschwindet das hier, weil die gemischten Ableitungen ja alle vertauschen. Und daraus folgt, damit existiert, was muss ich, also das nennt sich Eichinvarianz, ist ganz lustig, der Name, der kommt her von der Theorie vom Herrn Weil, vom irgendwie um die 1920 rum, wo er gedacht hat, er könnte ART und Elektrodynamik vereinigen, indem er zu dem Feld, zu dem Metriktensor, indem er das, das ist ja erstmal, das freie Gravitationsfeld ist ja erstmal invariant unter Skalierung. Hat er gedacht, jetzt machen wir diese Skalierungs, das ist eigentlich genau, was wir jetzt hier auch machen in der modernen Eichtheorie. Also er hat gesagt, wir machen diese Skalierungsinvarianz lokal und dann gab es halt, damit das eine Invarianz bleibt, muss er so einen Vierervektor einführen und daher kommt der Name Eichtheorie. Und dieser Vierervektor transformiert sich genauso, hat er gedacht, damit kann ich E-Dynamik und ART vereinigen. Funktioniert aber nicht, weil dann wäre die Länge von Körpern von der elektromagnetischen Vorgeschichte irgendwie abhängig und das sieht man halt nicht. Also das hat der Einstein ihm auch gleich gesagt, das funktioniert so nicht. Aber trotzdem nennen wir heute noch diese Art Symmetrien, lokale Symmetrien, Eichinvarianz. Weil das war die Eichung der Längen in der ART beim dieser Weilschen Theorie. Also, kurz und gut, damit er existiert, dieser Propagator, muss man Nebenbedingungen stellen. Also ich muss von allen Feldern, die sich, also das eigentliche Das mathematische Konstrukt sind eigentlich nicht alle Vektorfelder, sondern alle Vektorfelder modulo so einem Vierergradienten. Und ich brauche aber nur ein Vektorpotential finden, also kann ich mir das Leben einfach machen, indem ich eine nette Nebenbedingung stelle. Das nennt sich dann auch Eichfixierung. Ja, und welche Nebenbedingung ist besonders bequem? Erstmal mögen wir alles schön kovariant haben. Und dann mögen wir noch, wenn wir diese Matrix hier, die wollen wir auch schon gerne, also hier steht ja immer irgendeine Matrix, hätten wir die auch gerne sehr einfach zu invertieren. Jetzt ist es offensichtlich, wenn ich das hier 0 setze, das ist gerade eine skalare Bedingung, also die Vierer-Divergenz, wenn ich die gleich 0 setze, nennt sich Lorentz-Eichung, ohne T, weil der Herr Lorentz ohne T das früher gefunden hat als der Lorentz mit T. Ja, und dann wird die Sache einfach, weil was bedeutet D mü A mü gleich 0? Das für dieses Fourier-Komponenten hinschreibe, bedeutet es einfach, dass das A mü Zwittel, dass das Vierer orthogonal ist zu P. Und dann folgt, wenn ich hier diese Gleichung angucke, die hier, dann wird die super einfach, dann steht hier J Zwittel Mü und das lässt sich natürlich super einfach invertieren, also daraus kommt dann ja, die Inverse von G mü nü ist natürlich einfach G unten mü nü, was in der SRT besonders einfach ist, weil da ist das ja einfach Diagonale 1 minus 1 minus 1 minus 1. Ja, und das war es jetzt bis auf hier unten natürlich. Ja, da gibt es Ärger, weil ich muss ja das wieder zurücktransformieren. Wenn ich das hier einsetze, dann gibt es natürlich Ärger bei den Polen. Bei p Quadrat gleich 0, also entlang dem Lichtkegel in dem Fall, Photonen sind massenlos. Propagator hat immer Pole bei den Massen. Also oder P0 auf der Massenschale und die Masse ist halt 0. Also bei P0 gleich plus minus Betrag von 3er P sind hier Pole und naja, in der klassischen E-Dynamik muss ich halt für eine Randbedingung entscheiden noch. Also was ich für eine Art Propagator will, in der klassischen E-Dynamik braucht man immer den retardierten und wir brauchen halt wieder den Feynman-Propagator. Und wenn ich hier da schreibe ich hier wieder mal 0 plus dazu. Am Operatorformalismus ist das immer der zeitgeordnete Propagator. Und der ist im Impulsraum für P0 größer 0, sieht da aus wie der retardierte und für P0 kleiner 0 wie der avancierte Propagator. Und das sind halt dann gerade diese Umdefinition von negativen Feldmoden zu positiven Moden von Antiteilchen. Und in unserem Fall ist das A ein reelles Feld, dann sind die Antiteilchen und die Teilchen das gleiche. Zwei Photonen so, die sind strikt neutral. Das war die Sache, wenn man als das ist der einfachste Fall, man hat einen äußeren Strom gegeben und sucht halt das elektromagnetische Feld dazu. Das ist klassische Physik. Jetzt ist halt die Frage, wie quantisiert man das? Und da wie fängt man da an? Man kann jetzt machen wir erstmal, also stellen wir uns mal naiv, also machen wir mal eine naive Quantisierung. Und wir schreiben mal, also was wir ja wollen, ist so ein erzeugendes Funktional. Fangen wir mal an mit dem freien elektromagnetischen Feld. Und wir nehmen mal an, eigentlich müsste man jetzt alles umschreiben in den Hamilton-Formalismus. Ach so, eine Wirkung brauchen wir erst noch. Eine Wirkung. Klassische Wirkung, die kann man raten, weil, also ich brauche ja irgendwas Quadratisches in den Feldern, dass ich einen kinetischen Term kriege. Es soll ja am Ende hier irgendwas rauskommen, wo dieser Wellenoperator da rauskommt, der D'Alembert-Operator. Ja, und da wäre so ein Kandidat d μ a μ Quadrat, aber der ist leider nicht Eichinvariant. Also ich brauche ja irgendwas Eichinvariantes, weil es soll ja eine Eichinvariante Theorie rauskommen. Und naja, was kann ich basteln? Soll irgendwie quadratisch sein oder soll ein Funktional von den ersten Ableitungen sein? Der kinetische Term ist quadratisch. Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist der hier. Na, das Ding hier. Ja, aber es gibt noch so was, den dualen. Das ist auch ganz interessant. Also es gibt noch den dualen. Das nennt sich Hodge-Dualisierung. Machen wir noch einen Halb davor. Das ist dieser vollständig antisymmetrische Tensor. Also Epsilon 0, 1, 2, 3 ist 1 und dann ist er total antisymmetrisch unter irgendwelchen Vertauschungen. Und jetzt könnte man meinen, man schreibt also f μ μ Dagger mal f μ μ Dagger, kann man nachrechnen, das ist dasselbe wie das. Bliebe aber noch sowas übrig hier. Ja, was ist damit? Könnte man das hier also irgendwie eine zweite Wirkung hinschreiben? Das ist das erste Einwand, weil klar, wenn ich dieser Epsilon, das ist Levi-Civita-Symbol, ist erstmal kein richtiger Tensor. Also ein Tensor, wenn ich eine Lorentz-Trafo mache, habe ich eine Matrix Lambda Mu Rho oder Lambda Mu Alpha und dann muss ich auf jeden Index so eine Matrix loslassen. Was da rauskommt, ist dieser Epsilon-Tensor mal die Determinante von der Matrix. Wenn ich jetzt eine normale Lorentz-Trafo habe, also eine orthochrone eigentliche mit Determinante plus 1, dann ist das ein Tensor. Aber wenn ich jetzt, da hat er schon einen Einwand, also Parity oder Raumspiegelung, also x geht nach minus x, t bleibt t. Das ist dann offensichtlich eine Matrix mit der Determinante minus 1, also flippt der Epsilon-Tensor das Vorzeichen. Und naja, dann flippt auch das, also zusätzlich zu den zwei Matrizen, die ich dran multiplizieren muss, flippt der auch sein Vorzeichen. Das F-Menü ist aber ein ganz lieber Tensor, weil offenbar auch Del Mu sich als polarer Vektor verhält. Also flippt das ganze Ding das Vorzeichen. unter Raumspiegelungen, darf es aber nicht, weil elektromagnetische Wechselwirkungen sind nett und paritätserhaltend. Das ist der erste Einwand. Der zweite ist, man kann nachrechnen, es macht sowieso nichts, weil das eine totale Viererdivergenz ist. Und die verschwindet. Wenn ich dann über D4x integriere, natürlich habe ich vergessen hinzuschreiben. Das wäre der Lagrange hin und dann brauche ich hier noch ein D4x. Und dann bleiben nur Randterme übrig und jetzt nehme ich ganz salopp an, ja gut, im Unendlichen verschwindet eh alles. Also, wenn ich dann über den ganzen Raum und die ganze Zeit von Minus bis Plus unendlich integriere, gibt das hier was identisch Null. Das ist sogar wahr für abelsche Eichtheorien. Für nicht-abelsche ist es nicht so trivial, weil da dieser Feldstärketensor, der enthält dann auch einen Term ohne Ableitungen. Da ist es zwar immer noch eine Divergenz, aber man kann eben nicht annehmen, dass das Feld verschwindet. Nur die Ableitungen von dem Feld. Und dann, das ist dann das, es gibt dann ein berühmtes Problem in der QCD, wie erklärt man, dass die paritätsinvariant ist. Ja, warum soll ich so einen Term nicht hinschreiben dürfen? Und das ist halt was, das ist dann wirklich Physik jenseits des Standardmodells. Man schreibt es halt die QCD-Lagrangen so hin, dass der Term nicht da ist, aber warum man das tut, weiß man nicht. Also es gibt dann so Ideen, Axionen, so ein Zusatzart Felder, die würden dann dieses. Das ist das starke CP-Problem. Also warum ist die starke Wechselwirkung CP-invariant? Aber machen wir jetzt nicht. Jetzt schreiben wir mal naiv hin und wir nehmen an, wir haben die ganze Arbeit gemacht vom Hamilton-Formalismus über die Feldimpulse wieder integriert. Und na gut, das ist ein quadratischer Lagrange hin. Da können wir davon ausgehen, wir enden wieder mit dem Lagrangien, der Lagrangienform des Pfadintegrals und dann sähe das ja so aus. Und dann haben wir diesen Term hier, diesen ich schreibe es so. Ja, das waren diese Brackets, ich integriere über x. Und naja, von der 4-hoch-4-Theorie wissen wir, wie es geht. Da müssen wir halt um die klassische Wirkung rumentwickeln und dann kommen wir genau an der Stelle da wieder an. Wir bräuchten den Propagator hier so ein. Und ja gut, da hört die Rechnung dann schon auf. Weil ich kann das nicht invertieren und damit kann ich auch nicht einfach ein schönes erzeugendes Funktional für mein freies Feld hinschreiben. Aber es ist eigentlich klar, warum das nicht funktionieren kann. Weil abgesehen von den üblichen, hier steht ja irgend so eine unbestimmte Normierungskonstante, die sowieso unendlich ist, wenn man sie nicht irgendwie endlich macht. Da kommt aber noch ein zusätzliches Problem, weil dieses Ding Eichinvariant ist und ich würde das für j gleich 0 ausrechnen, kriege ich noch eine triviale Unendlichkeit mehr als die von dieser Determinante herkommt. Nämlich, weil ich ja über alle Felder integriere und nicht nur über das eine Exemplar, das mir eigentlich für jede physikalische Konfiguration EB reichen würde. Und das ist dann auch der Trick von Fadjew und Popov. Er führt jetzt einfach mal ein Integral ein, das mir diese Eichung fixiert. Ja, und diese Eichfixierung, die kann ich willkürlich wählen, unter anderem auch so. Schreiben wir ein bisschen allgemeiner hin. Also brauche irgendeine. Irgendwie ist das immer in den Tafeln. irgendwie muss ich diese überflüssigen Integrale über die ganze Eichgruppe, das ist ja eine Gruppe, ja, ich kann mehrere, wo ist sie denn, irgendwo, ist sie schon wieder weg? Nee, ich sehe es wieder nicht, irgendwo habe ich die doch hingeschrieben, also A, μ plus D, da, hier, dieses Chi, das kann ich willkürlich wählen und naja, muss ich irgendwie da drüber integrieren. Genau, und wir führen mal, wir schreiben es mal allgemein. Also ich habe irgendeine Eichfixierung. Ich will am Ende eine lokale Feldtheorie, also mache ich die auch lokal an irgendeinem Punkt. Jetzt ist es geschickter, nicht null hier hinzuschreiben, was ich natürlich am Ende auch kann, sondern irgendeine willkürliche Funktion. Und es ist egal, welche, weil die Physik ist eichinvariant. Jetzt muss ich irgendwie, naja, ich brauche irgendein Integral, das eine Delta-Funktion g minus h enthält, damit das hier, muss ich hier noch dazu schreiben. Ja. Und um das wieder zu kompensieren, führe ich erstmal ein, das habe ich hier jetzt ein bisschen komplizierter gemacht, als es sein muss. Also, ja, ich definiere erstmal ein A-μ-Chi. Das soll sein A-μ-plus D-μ-Chi. Und was man jetzt halt macht, ist, man führt erstmal eine Fadjew-Popov. Und ich schreibe das mal mit diesem Chi gleich hin. Hier muss natürlich Chi stehen. Ja, und jetzt ist, naja, wenn ich irgendein anderes Eichfeld nehme, dann ist das natürlich einfach A μ plus d mü chi Strich. Das kann ich aber auch hier schreiben plus d mü chi minus ja und das hier, das war aber a mü zerfragen. Ja?
Also was ich immer bei diesen, also die meisten Lehrbücher machen das ja auch so.
Jo.
Was ich halt immer, mein Problem mit dieser naiven Fadenintegralquantisierung ist, dass man von einer Gleichung, die nicht existiert, ausgeht.
Das tun wir immer.
Das erzeugende Funktional existiert nicht. Das kann man nicht mal herleiten in der Form. Das ist unmöglich. Und das liegt einfach daran, dass ich nicht über alle A-Mys integrieren kann, weil ich gar keine vollständigen Sätze für alle μ-Komponenten finde. Liegt daran, dass die impulsdicht, also der zeitartige Pi-Null, das ist Null.
Der verschwindet,
genau.
Klar.
Das sagt mir ja schon, dass meine Felder nicht unabhängig sind. Und das heißt, ich kann vollständige Sätze für A0, A1, A2, A3 kann ich gar nicht finden. Das heißt, ich komme gar nicht zu diesem Ausdruck. Was ich mich immer frage, ist, wie kann man dann alles Folgende in irgendeiner Art und Weise mathematisch rechtfertigen.
Wenn man es ordentlich machen will.
Ja, ja, wenn
man du kannst kann. Natürlich die Eichung fixieren.
Ja.
Und für die verbliebenen Freiheitsgrade einen Lagrangien hinschreiben, ja, genau. Und dann kannst du umeichen natürlich. Ja. Jetzt hier mache ich es mal auf diese Hand-Waving-Method, weil die schneller geht. Ne? Ich glaube, ich habe das, weiß nicht, ob ich es hier reingeschrieben habe. Also ich habe das auch über das Kanonische und dann kann man das in Coulomb-Eichung machen. Die ist schon mal nicht kovariant und dann man kann es auch ganz formal machen in der Methode vom Dirac in Operatorquantisierung. Also hat man dann die Poisson-Klammern, die sind alle inkonsistent erstmal, wenn man kanonisch quantisieren will, wegen dem Problem, dass der zeitartige Feldimpuls, der ist natürlich null, ja, weil die crashen ist ja nicht, schadet ja nicht. Also was der Florian meint ist, wenn ich hier mal, ich habe ja mein L, das war dieses eichenvariante Ding, F-Menü, und mein Pi-Mü, also der kanonische Feldimpuls, der ist definiert als DL, D, jetzt muss ich aufpassen, Index oben heißt, hier muss er unten und Punkt. Ja. Ja, und jetzt kann man sich, also jetzt kann man rausfinden, dass das ist, das kann ich auch schreiben als minus ein halb d mü a mü f mü. Jetzt mache ich eine Variation von a, ist einfacher als das hier auszurechnen. Dann kriegt man halt raus, das hier ist gerade, ich nehme mal an, es ist minus f mü mü. Also weil es steht da bei Punkt da, also das eine Ding ist 0. Das müsste dann minus f0 mu sein. Und klar, f0 0 ist 0. Also pi 0 ist identisch 0. Und eigentlich brauche ich ja, dass a0 pi 0 irgendwas ist mit Delta vor gleichen Zeiten. Ich kanonisch quantisiere, also widerspricht sich das. Und das ist eigentlich auch nur genau deshalb ist auch der naive Green's Function. Ich kann nicht Operator nicht invertieren. Wie gesagt, das kann man beheben, indem man sagt, ich fixiere die Eichung total. Für freie Felder ist das sehr restriktiv. Da habe ich auch drüber weggehudelt. Also wenn ich nur hier diese Bedingungen nehme und ich habe freie Felder, dann ist eigentlich egal, ob die frei sind oder nicht, weil also wenn ich sage, ich habe ein A-Mü, das diese Lorentz-Bedingung erfüllt, dann kann ich mal fragen, gibt es noch irgendwelche Chis, sodass auch das A' die Bedingung erfüllt, und dann sehe ich, naja, wenn das die Bedingungen erfüllt und auch das, dann muss halt einfach Box Chi 0 sein. Und da gibt es ja zuhauf Lösungen. Ja, also freie Wellengleichungen gibt es ja, also irgendwas in irgendeiner Form propagierende Wellen. Das heißt, die Eichung ist für freie Felder noch nicht vollständig fixiert. Und ja, da kann ich auch noch sagen, ich setze auch noch A0 gleich 0. Das nennt sich dann die Strahlungseichung. Und dann ist klar, was passiert. Ja, also für freie Felder kann ich sagen, ich verlange das, aber dann kann ich immer noch noch ein beliebiges Eichfeld, das die Wellengleichung erfüllt, drauf addieren. Das heißt, ich kann noch eine Bedingung stellen. Die eine, die bequem ist, ist das hier. Das heißt, ich habe am Ende A0 gleich 0 und naja, gut, jetzt ist sowieso die Lorentz-Symmetrie dahin. Jetzt kann ich es auch in 3D schreiben. Und da sehe ich, ich habe das A0 gleich 0 gesetzt, das behebt mir das Problem gleich, weil es gibt gar kein A0 mehr, also brauche ich auch keine Kommutatorrelation dafür. Ja, da brauche ich also auch kein Pi 0. Und naja, das hier ist auch schön, weil das sagt mir, mein Feld ist transversal. Also wenn ich das umschreibe mit meinem Getwitteltes in meinen Fourier-Raum, dann ist das ja das hier und das sagt einfach, meine Photonen sind transversal. Ja, also ich habe nicht drei Freiheitsgrade, drei Polarisationen, wie man meinen kann, meinem Spin-1-Feld, sondern nur zwei. Das hängt da damit zusammen, dass die Photonen masselos sind. Aber machen wir ruhig mal so weiter erst. Wo war ich? Genau, das Ding ist das und hier habe ich ja, das heißt, das hier ist eine Hintereinanderausführung natürlich von zwei. Also wenn ich direkt von diesem Archi nach Archi-Strich will, dann ist das auch eine Archtrafo, das ist trivial, klar, muss so sein. Und das ist, ja, das heißt, das ist einfach eine Hintereinanderausführung und jetzt gucke ich mal, wenn ich das, also worauf ich hinaus will, ist, wenn ich hier jetzt wenn ich jetzt stattdessen das hier hinschreibe, ja, dann kann ich natürlich an Chi2' gleich A, Quatsch, gleich Chi plus Chi' schreiben. Das ist das einfach nur eine Translation in diesem Feld. Und das heißt, dass das dChi' gleich ist dem dChi. Na gut, aber das war das ursprüngliche Delta Geo minus 1, also das ist unabhängig davon, welche, mit welchem Eich, es nennt sich Eichorbit, also welches A ich wähle. Ja, ich kann hier beliebiges beliebige Eichtrafo drauf addieren, passiert nichts. Ja, das heißt, dieses Ding ist auch Eichinvariant. Und naja, jetzt, der, ja, das ist natürlich Handwaving, geht's ja zu, aber jetzt schreiben wir mal immer noch irgendeinen unbestimmten, divergenten Normierungsfaktor habe ich immer. Jetzt füge ich halt hier wie habe ich den genannt? Delta G einfach, ja, ausführlicher geschrieben ist das ein Funktional von A und H. Wo bin ich denn jetzt hingerutscht? Hier. Ja, und dann halt mein ja, hier immer das, diese geschweifte Klammer meint halt, ich integriere über x. x. Was habe ich gemacht? Gar nichts, weil dieses Integral ist ja 1 durch Delta und dann habe ich ein Delta dazu gemacht und das ergibt erstmal gar nichts. Aber jetzt der Florian, der wird jetzt gleich auch wieder schimpfen. Jetzt bin ich wieder naiv und mache so rum. Ach so. Ja, und dann war das ganze Ding. Das H hier, das ist eigentlich völlig willkürlich. Und das kann ich wählen, wie ich will, weil ich fixiere halt meine Eichung mal mit einem H, mal mit dem anderen. Die Physik bleibt immer noch gleich. Also kann ich auch genauso gut über dieses H integrieren. Mit einem geeigneten Gewicht. Und dann Hier wollte ich wischen. Das hat noch einen netten Zweck, weil hier ist ja dieses Delta-Funktional ist das ja. Das ist eigentlich ein ganz gefährliches Objekt. Das würde ich auch gern loswerden. Also bietet sich's an, das ganze Ding in irgendeiner geeigneten Funktion von H zu gewichten und über H zu integrieren. Gibt mir auch nur einen Faktor. Jetzt sollte man sich erinnern, dieses G von A, Chi, das G von A, das ist so was wie D, Mü, A, Mü. Also irgendwas Lineares in A, mal im einfachsten Fall. Und das ist nett, denn ich hätte ja gern immer noch meine freie Wirkung, die sollte quadratisch bleiben in den Feldern. Und ich kann eh nur Gauss-Integrale integrieren. Also, was machen wir? Z. Das ist hier das N, ich schreibe immer dasselbe N, es ändert sich natürlich mit jedem Schritt. Diese undefinierte Konstante davor. Ja, und was ich jetzt mache, ist... Ja, jetzt, wie gesagt, jetzt integriere ich über H und zwar mit einer Gewichtsfunktion. Jetzt muss ich gucken. Mit einer neuen Parameter Xi. Ach so, Moment, einen Schritt habe ich noch vorher. Einen Schritt mache ich noch vorher. Ja, wenn ich jetzt hier das Z von J und zwar steht hier jetzt ein Archie und naja, aber ich kann das Ganze beliebig umeichen. Also ich kann eigentlich statt über, ich möchte jetzt eigentlich einen A' einführen. Wie machen wir das? A' gleich Archie. Für das A ist das, für das A ist diese Eichtrafo einfach nur, ich addiere ein Feld drauf. Es ist nur eine Feldtranslation. Das heißt schon mal, das Pfadintegralmaß für A ändert sich nicht. Dann, das hilft mir hier jetzt gleich, wartet mal, ich wollte es anders, ist egal wie rum. Ja, jetzt steht halt da, Archis ist A'. Dann steht da S von A, aber A unterscheidet sich von A' halt nur durch eine Eichtrafo und das S ist Eichinvariant. Also darf ich hier IS A' schreiben. Nur der ändert sich. Ja, das, ich muss es wieder zurück, da steht A und als A' geschrieben ist das gerade, ja, das A ist ja gerade A Chi minus D mu Chi. Also ist das gerade die Eichtrafo von A' mit der umgekehrten, der negativen Eichtrafo, ja, Eichfunktion.
Das
ist in der Tat. So, jetzt schreiben wir natürlich wieder überall, schreiben wir natürlich wieder A statt A'. Das ist der, ja, das ist.
Ja, wenn ich das Delta rausintegriere, will ich ja, dass das H durch diese eichfixierende Funktion G von A an X ersetzt wird.
Oder? Ich kann hier, ja genau, ich habe es schon eingesetzt, so rum, ja. Jetzt aber Delta. Oh je. Ganze Menge Zeug. Was haben wir noch?
Ich hatte den Pop-Determinante oben rechts.
Jep. Jep, jep, jep. Delta G. Delta G, dann was fehlt noch? Das Wichtigste, das X-Zeugs. A minus. So müsste es jetzt aber stimmen, oder? Ja, ne? Ja, und jetzt klar, was passiert, Jetzt ist die Integration natürlich trivial. Diese Delta-Funktion, also dieses Delta-Funktional meint natürlich, dass ich H überall durch G ersetze. Ja, schreiben wir es ruhig mal ausführlich hin. Das ist ja dann I mal Integral d4x. Ja, das ist das S. Hier steht ein g². Auch lokal und ist noch immer richtig, sieht noch gut aus und ein I J von X. Sämtliche Klammern wieder zu und eine Fadjew-Popow-Determinante. Moment, jetzt will ich eigentlich erst die Sache zu Ende kriegen. Diese Determinante, die ist natürlich noch, ein bisschen lästig. Erinnern wir uns nochmal, wie war die definiert? Ja, die Inverse davon. Schreib das mal so salopp hin. Ja, und der Witz ist halt, wenn ich mal annehme, dass G gleich H, dass das die Sache, die Eichung total fixiert, dann kann ich auch genauso sagen, ich habe eine One-to-One-Mapping zwischen G und diesem Chi. Ja, ich habe ja irgendwie, das ist ja meine Eichbedingung, G A Chi X gleich H von X, und das sollte mir eigentlich, wenn ich irgendein A mir vorgegeben denke, sollte mir das mein Chi von X bestimmen. Ich nehme ein fest fixiertes A, meinetwegen das, was die Lorentz-Eichbedingung erfüllt, und dann ist das hier eine 1:1 Abbildung zwischen Chi und H. Ja, und dann, ja gut, und dann kann ich hier genauso gut statt über Chi über G integrieren. Nur was passiert? Ich habe hier eine Funktionaldeterminante, det. Delta G minus H, und das ist aber jetzt, das ist eigentlich trivial. Das ist dann det Ja, und wenn ich mir das ich mache natürlich auch hier Schmu, weil es ist natürlich so eine Funktionaldeterminante, ist nicht so trivial definiert. Man müsste es wieder gittern oder, ja, also es ist ein eigenes Kapitel, wie man so Funktionaldeterminanten wirklich ausrechnet. Die sind natürlich erstmal nicht definiert. Erstmal auch divergent. Elegante Methode ist die sogenannte Heat-Kernel-Methode, aber das machen wir nicht, sonst ist die Vorlesung vorbei. Wir rechnen mal naiv weiter. Jetzt will ich ja nicht Delta G hoch minus 1, sondern Delta G. Inverse von der Determinante ist das die Determinante von der inversen Matrix. Und das Ding hier kann ich ja als eine unendlich mal unendlich Matrix auffassen. Also ist das einfach Determinante ja, und hier steht irgendwie ein Y, also es ist eine X und Y sind sozusagen die Einträge von dieser, oder die Indizes von dieser Matrix, dieser funktionalen Matrix, und das Ganze ausgewertet bei G gleich H. Und wenn ich jetzt sage A Also ich nehme jetzt ein, jetzt argumentiere ich wieder andersrum und sage, die Eichbedingung, die fixiert mir einen, die sucht mir aus allen möglichen Feldern das raus, das diese Bedingung erfüllt. Und wenn ich das mache, dann ist das hier einfach, ich nehme diese Ableitung, die Determinante, und setze dann chi gleich 0. Ja, das entspricht dann halt, dass das G gleich H ist. Und das können wir jetzt auch mal ausrechnen für unsere Lieblingsbedingung. Jetzt muss ich nur gucken, habe ich irgendwo Vorzeichen noch? Nee. Also gut, wie rechnen wir es aus? Naja, jetzt brauche ich erstmal mein G A Chi X. Dann das A Chi, das war A Mü. Ich habe auch immer schön Plus geschrieben. Dann ist das also ja gut, was kommt dann da raus? Dann bilden wir mal diese Funktionalableitung. Delta G schreibt man nur X und Y. Was passiert denn, wenn ich Chi von X nach Chi von Y ableite? Was kommt mir da wohl raus? Genau. Ja, und jetzt steht noch das Delta davor, das Laplace, wie heißt es, D'Alembert. Ja, und jetzt bräuchte man die Determinante von diesem Ding. Aber das ist natürlich auch hochgradig undefiniert. Aber jetzt, es hat jeder mal Fermionen quantisiert mit dem Pfadintegral. Da gibt es diese berühmten Krassmann-Felder. Also das sind eigentlich ja, oder Grassmann-Zahlen, das sind erstmal, verhalten sich wie Zahlen, nur dass die Multiplikation antikommutativ ist. Jetzt habe ich hier ein ganze Felder, Grassmann-Felder, und da kam halt raus, dass ein gaußsches Integral über Grassmann-Felder, das ist also beim normalen Gauss-Integral kriege ich 1 durch die Determinante, wenn ich nur normale Zahlen nehme oder normale Felder, aber wenn ich Grassmann-Felder nehme, kriege ich halt, jetzt hoffe ich, dass ich die nicht, ja doch, Eta habe ich sie genannt. Ja, und jetzt steht hier, ich schreibe das allgemein hin, Delta G, Delta Chi, und dann muss ich Chi gleich 0 setzen, aber das hängt eh nicht mehr von Chi ab. Das war, weil wir eine lineare Eichbedingung gewählt haben. Also was linear in Feldern ist, dann hängt zum Glück das, die Ableitung, das ist dann auch linear in Chi, und hängt also die Ableitung nicht mehr von Chi ab, das ist sehr bequem. Und weil es lokal ist, ist auch also in x, es hängt nur von einem x ab, ist also dieses Ding auch lokal. Da kommen diese Delta-Funktion x minus y her. Also haben wir uns was konstruiert, was uns überhaupt keine Mühe macht. Achso, ich hatte zwischenzeitlich hier so geschrieben, also soll die Integrale über x und y sein. Und naja, was ist das? Ja, wenn ich das hier einsetze, dann kann ich die Integration nach y machen. Ja, ich bringe das Dalumware x darüber. Passiert gar nichts, ja, weil es wechselt zweimal das Vorzeichen des Integral, also passiert gar nichts. Dann integriere ich über y, dann steht da Dalumware eta quer mal eta. Dann bringe ich das Dalumware aber wieder rüber nach da und dann sieht das schön aus. Jetzt male ich keine von x hin, das passt nicht mehr. Also hier über x und x. Ne? So geht's. Ne? Gut, der langen Rede, kurzer Sinn, bei abelschen Eichtheorien ist diese Fatjew-Popov-Determinante eh konstant. Ist natürlich nicht wohl definiert wegen dem hier. Also es ist jedenfalls unabhängig von A und unabhängig von J. Jetzt muss ich noch irgendwie das hier loswerden. Wo war das Argument? Das war, hatte ich vorher geschaltet hier. Ah ja, genau, was wollen wir eigentlich? Dieses Funktional, das erzeugt irgendwelche Green's Functions, zusammenhängende oder unzusammenhängende Green's Functions. Was ich aber eigentlich will, was physikalisch ist, physikalisch Das sind S-Matrix-Elemente. Genau, die S-Matrix-Elemente rechne ich erstmal aus für J gleich 0 und dann ist hier gar kein Chi mehr drin. Das Einzige, was dann passiert, ist, das hier macht mir noch einen unendlichen Faktor, den kann ich hier wieder reinschlumpfen. Jetzt ist die Frage, jetzt hängen aber, ich muss natürlich, wenn ich renormieren will und meine Störungstheorie machen will, muss ich erstmal Green's Functions oder Vertex Functions ausrechnen und kann das J nicht gleich 0 setzen. Aber ja, das erzeugende Funktional. Wie war das? Das erzeugende Funktional für die S-Matrix, die führt so ein Hilfsfeld ein. Also das ist sowas wie ein klassisches A-μ. Und wie war das? Das war dann ja, statt Z setze ich ein also ich löse eigentlich die klassische Gleichung hier mit dem eichfixierenden Term in der Wirkung löse ich die klassische Gleichung nach A auf. Das wäre mein A mü. Und naja, was gibt das? Das gibt gerade das Inverse von dem Propagator, der hier auftaucht. Der existiert jetzt, weil das G ja, das fixiert mir es ja. Da kommt nämlich dann genau ja, in Abhängigkeit von Xi, wenn ich Xi gleich 1 setze, kommt einfach der Feynman-Propagator raus, den wir vorhin da stehen hatten. Also jedenfalls gibt es jetzt einen von Xi abhängigen Propagator für das für die Green's Function, die da auftaucht in der Wirkung. Also die inverse Green's Function steht ja immer hier in der Wirkung, wenn man das alles ausxt. Ja, das, nee, Moment. Wo steht's denn jetzt? So, ne, also das hier, das wäre ja mein, das. Moment, jetzt bin ich hoch minus 1. Also was, wenn ich die klassische Bewegungsgleichung löse für den Propagator, dann kommt raus Delta hoch minus 1 mü A mü gleich J mü. Genau, und das ist aber dasselbe wie also wie gesagt, diese Determinante, die kann ich gleich weglassen. Und dann steht da ja, das Ding hier nenne ich jetzt S-Effective. Ja, das hier kann ich ersetzen durch d mü a mü und im Quadrat, dann ist das S effektiv einfach die Wirkung mit diesem Lagrangien einschließlich diesem eichfixierenden Term. Und hier steht mir a mü, das hier ist, das ist ein das ist sowas wie ein das ist ja einfach ein Differentialoperator linearer zweiter Ordnung und den kann ich darüber wälzen. Und dann steht hier sowas hier, ne? Ja, aber jetzt andererseits ist natürlich diese Bewegung, vielleicht hätte ich das doch ausführlich schreiben sollen, dass man das versteht. Also was hier rauskommt, ist auch, dass das lässt sich halt auch schreiben, das ergibt nichts anderes als die Maxwell-Gleichung d wobei das f, das ist gerade das mit klein a gebildete f. Ja, das kann man sich ausrechnen aus der Wirkung. Und daraus folgt natürlich, dass d mü j mü gleich 0 ist. Ja, ist klar, wenn ich irgendwie die Maxwell-Gleichung überhaupt erfüllen will, muss der Strom erhalten sein. Also ist dieser Strom, der da steht, der ist erhalten und jetzt das a mü minus chi, das ist ja einfach ein d mü chi. Das heißt, ich kann das wieder darüber bringen und dann sehe ich, die ganze Sache hängt gar nicht von chi ab, also dieses S. Ja gut, dann habe ich halt hier einfach nur eine unendliche Konstante. Ja, wenn das ganze Ding nicht von chi abhängt, ist das einfach nur, ich integriere einmal über ein skalares Feld, eine Konstante, gibt einen unendlichen Faktor und das zeigt mir halt, dass die S-Matrix eichinvariant ist. Das muss sie ja auch sein. Ne? Natürlich nicht das erzeugende Funktional J, Z von J. Also meine Greens-Function sind eichabhängig, die hängen auch von Xi ab. Ist immer schön, wenn man dann rechnet und das Xi nicht 0 oder 1 setzt, sondern freilässt, dann müssen dann physikalische Größen unabhängig sein von Xi. Das ist immer ein schöner Check. Ist vielleicht ein bisschen kurz gewesen, vielleicht soll ich das auch hier nochmal ausführlicher schreiben. Jetzt, wie viel Uhr haben wir denn? Bin ich denn hier überhaupt in der Zeit? Ah. Also jetzt sprachen wir noch ganz schnell die restlichen 5 Minuten. Da wenigstens die Feynman-Regeln haben. Wir machen auch Spinor-QED. Also Wechselwirkung. Ja, wenn ich ein freies Dirac-Feld habe, dann ist der Lagrangian, der Lagrangian für die Teilchen, der ist dann einfach jetzt habe ich die Vorzeichen richtig gemacht. Das Slash, das ist D mü Gamma mü. Das ist der berühmte Feynman-Slash. Genau, und jetzt sieht man, das Ding ist invariant. Unter der Trafo Psi von X. Und das Psi Bar. Und die Frage ist, wie kann ich das invariant machen unter lokalen Trafos? Also wenn ich das Alpha, wenn ich das gleich einem x-abhängigen Alpha mache, und naja, also das Psi quer M Psi, das stört sich nicht dran, dass, ob das jetzt das Alpha abhängig ist von x oder nicht. Es cancelt sich immer, diese Phasen canceln sich, aber es ist leider nicht so für das hier, weil das D mü Psi, das geht über in was? Natürlich bleibt ein übrig immer. Ja, und einmal habe ich natürlich, das D-Mü wirkt auf das Psi. Und dann habe ich aber noch ein Minus IE D-Mü Alpha Psi. Ja, und der Term stört natürlich. Ja, weil der, wenn ich das dann da einsetze in meinen L-Meta, dann bleibt L-Meta nicht dasselbe. Aber wenn ich das D-Mü ersetze durch eine sogenannte kovariante Ableitung, und die definiere ich als das hier, minus IEA-Mü, was passiert denn dann? Dann passiert Folgendes, D-Mü. Oder ich nenne das Ding mal Psi-Strich. Was passiert dann? Das D, ja, ich kann das A nämlich auch transformieren. D mü Strich, ja, das hängt von A ab, also hängt es ab von dieser Trafo. Ja, das Die Ableitung, die liefert mir halt ein dμ. Psi minus i dμ Alpha Psi. Ja, und das soll sein. Ja, und damit das d mü ist, muss also d mü Alpha plus gleich a sein, also ist das a mü Strich komischerweise. Habe ich jetzt hier ein anderes Vorzeichen als geplant. Ist aber egal, weil nämlich das a mü Strich ist einfach eine Eichtrafo von a mü. Also, damit die ganze Geschichte invariant wird unter lokalen Phasentrafos, brauche ich ein Eichfeld, so ein, genau so was wie unser elektromagnetisches Feld. Und das will ich natürlich auch dynamisch machen, also schreibe ich mir erstmal den Lagrangien für das freie EM-Feld hin und dann halt den Meta-Lagrangien, wo ich statt dem Del ein D schreibe. Ja, also statt den partiellen Ableitungen nehme ich diese Kovarianten und dann sieht das so aus, I Del slash minus M. Ich schreibe das absichtlich so, das sieht aus wie vorher, aber es kommt natürlich noch ein Zusatzterm. Jetzt muss ich mit dem Vorzeichen aufpassen. Wie rum ist es denn jetzt? I, ja, ein Plus und das hier, das ist natürlich mein freier Lagrangien. Und das ist mein Interaction-Lagrangien. Und dann, ja gut, diese ganze Fadjew-Popov-Prozedur, die geht jetzt völlig reibungslos durch, weil ja, also jetzt machen wir Fadjew-Popov. Jetzt will ich ein Z haben. Ja, ich will äußere Quellen haben für mein Feld, für mein elektromagnetisches Feld und für meine Dirac. Dann habe ich hier ein N. Ja, und jetzt schreibe ich hier mein, daraus ergibt sich natürlich das S. Und ja, dazu kommt halt noch mein, dieser Zusatzterm hier, da schreiben wir gleich S effective. Also das S ups. Also das soll d mü a mü im Quadrat heißen. Und hier schreiben wir noch die Quellen hin. J mü. ja, hier, die hängen alle von x ab. Und natürlich diese Ettas. Und die Psis, das sind natürlich Grassmann-Felder. Ja, und jetzt kann ich natürlich hier, beliebig Störungstheorie machen mit dem Ding mit Interactions. Und ich male mal nur die Feynman-Regeln hin. Ja, das soll der Photonenpropagator sein. Im Impulsraum. Und wenn man sich das ausrechnet, jetzt muss ich wieder nachgucken, dass ich nicht irgendwo, wo habe ich's? Minus G mü nü. Und dann muss ich überall so ein I 0 plus hinschreiben. Ja, das war die Geschichte, man gibt dem sämtlichen Massen gibt man einen kleinen Imaginärteil. Es gibt natürlich keine Photonenmasse, also kriegt der nur einen kleinen Imaginärteil. Und hier steht noch das hier, ja, wenn ich Xi gleich 1 setze, wird es besonders leicht. Das nennt sich dann Feynman-Eichung. Ich kann auch Xi gleich 0 setzen, dann wird der Propagator transversal. Das ist dann die Landau-Eichung. Also man kann mit dem Xi noch rumspielen, aber man kann es auch stehen lassen und gucken, dass man Xi-unabhängige S-Matrix-Elemente rauskriegt. Und dann, naja, gut, die dann gibt es einen Elektronen-Positronen-Propagator, IG. Und der ist gerade das Inverse von dem Ding hier. Also wenn ich das in Impulsraum schreibe, steht hier natürlich sowas wie P/-M. Und das lässt sich invertieren, nämlich P/+M. Und ich kann wieder mein, hier habe ich wieder meinen P²-M²-Nenner und damit ich wieder meine, kann ich mir überlegen, wenn ich den M einen kleinen Imaginärteil verpasse, dass dann da genau wieder diese Feynman-Polstruktur entsteht. Also kriege ich sowas wie den Feynman-Propagator für die Elektronen. Und dann gibt es natürlich einen Vertex. Den kann ich auch einfach ablesen. Der ist ja, das hier, da steht jetzt A mü, Gamma mü, also ist das Ding gleich. Und ein I steht noch davor, weil im Pfadintegral ein I steht. Hier. Also ist das hier I, E, Gamma mü. Und hier kann fließen, was will. Ja, das war eigentlich, wo ich hin wollte heute. Also der Witz ist, nächste Woche werden wir dann sehen, was zu renormieren ist. Schön ist, dass der Propagator, der geht für große K, im schlimmsten Falle wie 1 durch K Quadrat. Ja, wenn ich das, ist ja dieses Weinberg-Theorem, ich das zu zählen habe, also wenn ich hier beide Ks hier oben mit einem Lambda multipliziere, geht das wie 1. Das heißt, das ganze Ding geht wie 1 durch K Quadrat, wie beim Skalarenfeld. Das Ding geht wie 1 durch P. Und das Ding geht wie P hoch 0, netterweise, oder ja, Also kann ich dann wieder zählen und es kommt halt draußen wieder nur endlich viele Diagramme. Divergent oder naiv divergent. Ja, aber was rauskommen wird, ist auch ein Vier-Photonen-Vertex ist erstmal divergent. Der kommt hier nicht vor. Und ich kann auch keinen Eichinvarianten einführen, weil dann muss ich irgendwie vier Fs nehmen und das sind dann schon mal vier Ableitungen. Und noch die vier Felder dabei, das wäre also ganz furchtbar divergent. Und die Magie ist halt, die ganze Sache ist, Eich hat eine Eichsymmetrie, auch wenn ich die Eichung fixiert habe, da ist immer noch so ein Rest davon da. Und das macht mir halt die Sache, also das wird dann halt diese Bedingungen ergeben oder Beziehungen zwischen den Vertex-Funktionen, die Wartager-Hashi-Identitäten. Und die sagen mir dann, dass dieser Vier-Photonen-Vertex, dass der endlich ist. In Wirklichkeit. Ja, naiv gezählt erstmal logarithmisch divergent ist. Ja, und das hoffe ich, dass ich das nächste Woche hinkriege, zu zeigen, dass diese Sache renormierbar ist. Ja, da machen wir auch noch eine ganz clevere Eichung, die sogenannte Background-Field-Eichung. Dann wird dieses erzeugende Funktional für Vertex-Funktionen nämlich eichenvariant. Dann hat man naive, ganz naive Wortidentitäten. Das wird alles sehr elegant. Da die S-Matrix unabhängig von der Eichung ist, ist sie natürlich in jeder renormierbaren Eichung renormierbar, die ganze Theorie. Was gäbe es noch? Also gut, man kann, wenn man hier was anderes nimmt, muss man keine renormierbare Theorie hinkriegen. Das ist aber klar, weil das entspricht dann einer anderen Eichung und da können die Green's Functions mal divergieren. Also ich renormiere aber die Vertex-Funktion und nicht die S-Matrix direkt. Ja, das war's dann. Bis nächste Woche.